Männer reden nicht miteinander über Gefühle, weil das einfach auch als weich gilt, als feminin gilt, als schwul gilt. Wenn sie reden über Gefühle, dann reden sie über ihren Kontostand oder welches Auto sie haben. Wir Männer müssen auch in der Lage sein, schwierige und harte Gespräche auszuhalten, gerade wenn es um unsere Privilegien geht, männliche Privilegien.
Die Sorge davor, dass ich Männer, die ich für progressiv halte, in die ich Vertrauen setze, die ich an meiner Seite wissen will, die ich für unterstützen, die ich für glaubwürdig halte, von denen ich glaube, dass sie ehrlich zu sich selber sind, wenn von denen noch mehr wegbrechen, ich kann nicht mehr.
Lauter.
Ein bisschen lauter.
Ich kann sie nicht hören, können sie lauter sprechen.
Naja, natürlich, absolut.
Wow, ich habe eine Debatte, wo lauter Leute sitzen.
Die sind alle schlauer als ich.
Ich sag's mal ganz provokativ.
Ich höre schlecht, ihr müsst das noch lauter sagen.
Bitte noch lauter, der Applaus damit, der Kommissar.
Vielleicht müssen wir gerade deswegen noch lauter sein, durch die Straße gehen.
Das wird dazu führen, dass es noch lauter wird.
Geht's noch lauter?
Ich kann auch noch lauter werden.
Lauter alte Leute.
Noch größer, noch lauter, noch actiongeladener.
Tachchen. Liebe Leute, liebe lauten Leute, liebe alle, die ihr euch etwas Zeit nehmt, um mir und Gianni, die wir heute in Verantwortung dieser Sendung sind, zuhört. Wir haben uns ordentlich was vorgenommen. Gianni und ich haben, hi Gianni übrigens, hallo.
Hallo, liebe Leute.
Wir haben früh festgestellt, als wir auf der Suche nach Themen waren für unsere jeweiligen Duos in diesem Rotationsprinzip namens Lauter Leute Veto Podcast, uns ist früh klar geworden, wir müssen über Männlichkeit sprechen. Das ist ein Bedürfnis von mir und das ist ein Bedürfnis von dir. Und Gianni, wir haben uns das für heute vorgenommen, einfach jetzt auch so im, ja, fast schon in der Rückschau der letzten Wochen und Monate, aber auch der letzten Jahre, Jahrzehnte und eigentlich Jahrhunderte, für uns gegenseitig einmal klar zu ziehen, an welchem Punkt sind wir eigentlich in unserer Beobachtung und auch in unserer Selbstbeobachtung in Bezug auf die Frage, wie ist das Geschlechterverhältnis in seinen Realitäten, wenn wir uns klar machen, es ist kein Patriarchat im Sinne von, wir haben eine Männerherrschaft, die auch quasi gesetzlich verankert ist. Auf der Ebene ist ja erstmal alles soweit, naja. Nicht alles, aber einiges klar. Wir haben natürlich sowas wie Gleichstellungsgesetze und ein Grundgesetz, was die Gleichheit von Männern und Frauen, wenn wir mal aus strategischen Gründen in dieser binären Logik bleiben wollen, um quasi so den, sag ich mal, den offiziellen Sprech zu bedienen. Wir wissen natürlich, und das sei vielleicht vornherein gesagt, es gibt natürlich mehr als zwei Geschlechter. Die Wissenschaft ist sich da auch sehr einig, aber auch das Thema ist ja politisch umkämpft als ein Ausdruck von patriarchalen Zuständen, ja. Aber wie ist es eigentlich bestellt um das Zusammenleben zwischen zumindest diesen beiden großen Geschlechtergruppen und Menschen, die aus welchen Gründen auch immer in diese Gruppen einsortiert werden, auch wenn sie sich vielleicht geschlechtlich selber ganz anders verorten? Gianni, vielleicht mal vorneweg, warum ist dein Bedürfnis so groß, darüber zu sprechen?
Weil Mannsein für mich persönlich auf der einen Seite was sehr Schönes ist, weil ich ein schwuler Mann bin, das heißt, ich liebe Männer. Und auf der einen Seite ist es so, dass ich merke, dass Männer eine unheimliche Gefahr und auch Gewalt für mich sein könnten, beziehungsweise es waren und nach wie vor sind. Und diese Ambivalenz, die ist schon sehr herausfordernd. Und für mich persönlich würde ich gerne heute einfach so ein bisschen das mal so ein bisschen analysieren, was überhaupt Männlichkeit ist, wie männlicher Feminismus vielleicht aussehen könnte und die entsprechende Verantwortung daraus. Weißt du, wir reden ja momentan immer so über diese Krise der Männlichkeit, die gerade so in den Medien und in sozialen Medien so rumkursiert. Und da möchte ich gerne einfach nochmal kurz rein, aber auch mit der historischen Verantwortung von Männern, aber auch dieser intersektionale Blick auf Männer interessiert mich. Ich kann dir gerne, wenn du möchtest, auch einen kleinen persönlichen Blick über meine eigene Männlichkeit geben. Das würde vielleicht die Zuhörenden auch interessieren, wie ich so meine eigene Männlichkeit so sehe und fühle. Und für mich ist halt wirklich auch die Frage, was können wir als Männer heute tun, um gute Menschen zu sein und partizipativ zu sein? Und da ich als Rom natürlich nochmal eine sehr spezielle Sicht auf diese Dinge habe, ist mir natürlich die Romja-Perspektive super wichtig. Und da würde ich gerne einfach heute nochmal mit dir rein.
Also ich gehe da tatsächlich ziemlich emotional rein. Ich bin ja wirklich schon viele lange Jahre jemand, die sich als feministisch versteht. Ich komme aus einem, ich komme von einer sehr feministischen Mutter, die nicht als das als Hobby oder als subkulturellen probiere mich darin mal aus Modus für sich hat, sondern so, es war für sie auch eine Überlebensstrategie, sich gegen Männer zu wehren, war eine Überlebensstrategie meiner Mutter, und das hat natürlich stark auf mich abgefärbt. Aber vielleicht fangen wir in der Geschichte mal ganz weit hinten an. Also mir ist wichtig, einmal klar zu machen, Feminismus ist ja nichts, was es gibt, seit wir Instagram haben, ja. Sondern weil natürlich bei vielen auch der Eindruck entsteht und die entsprechenden Gegenbewegungen sich dann auftun und sagen, der Feminismus macht die Familie kaputt, ja, weil plötzlich wollen sich Frauen emanzipieren und der Feminismus macht Männlichkeit kaputt, weil Männer sind nicht mehr Männer, man muss jetzt ständig irgendwelche neuen Pronomen lernen und ihr nervt alle mit euren komischen Selbstverwirklichungsansprüchen und so weiter. Feminismus ist alt. Frauenrechtsbewegungen sind alt. Frauenrechtsbestrebungen sind sehr alt. Also wenn wir mal jetzt mal, ich weiß nicht, wie weit man noch in der Geschichte zurückgehen könnte, wenn wir uns jetzt mal so ein Vierteljahrtausend vornehmen, 250 Jahre sind wir in der Zeit der Aufklärung, sind wir zum Beispiel bei Olympe de Gouges, einer Frauenrechtlerin, die als die Rechte der Bürger deklariert wurden, die Rechte der Bürgerinnen einforderte, ja, les droits des citoyennes, die also quasi eingefordert hat, dass Frauen als Menschen, als Bürger, als Bürgerinnen wahr und ernst genommen in politische Prozesse, in gesellschaftliche Prozesse einbezogen werden. Wir könnten sprechen über Sojourner Truth, da sind wir 150 Jahre zurück in der Zeit, die als schwarze Menschenrechtlerin eingefordert hat, dass eben nicht nur schwarze Männer, also die im Prinzip früh diese Intersektion beschrieben hat, dass nicht nur schwarze Männer sich in den Auseinandersetzungen weiter auf Bürgerrechte zubewegen, sondern dass auch, und halt weiße Frauen, sondern eben auch schwarze Frauen in diesen ganzen Diskursen als Subjekte wahr und als Gruppe wahrgenommen werden. Wir könnten über Clara Zetkin sprechen, da sind wir 100 Jahre zurück in der Geschichte, die als Frauenrechtlerin und als Arbeiterin, als Kommunistin eben diese Dinge vertreten und vorangebracht hat. Wir sind also viele lange Jahre mit feministischen, früher hießen sie Frauenrechtsdiskursen, befasst. Es ist nichts Neues.
Es ist nichts Neues, aber es wird immer von bestimmten Gruppen gegen andere Gruppen benutzt, weil wir moralisch die ganzen Menschenrechte sozusagen aufladen und sie nicht theoretisch, kognitiv rüberbringen, wie es doch so Männer tun. Weil wir als FeministInnen und gerade als weiblich gelesene Personen ja oft auch impulsiv sind, nicht kontrollierbar sind und Männer doch am Ende doch sehr theoretisch und abgeklärt und so eine sanfte Autorität besitzen. Bla. Also das ist so immer, das schwingt ja immer so
wovon
mit.
Wovon sprichst du? Moment.
Ja, das schwingt ja immer so mit, so habe ich das Gefühl. Genau, es schwingt immer so mit und trotzdem ist es so, dass wenn wir in Zeiten zurückgehen, gar nicht mal so lange her, da gab es Debatten wie MeToo, der Fall Weinstein, Bill Cosby, wie sie alle hießen, Puff Daddy und Co. und hier R. Kelly, aber auch hier Prinz, wie heißt der, Arnold von Anhalt, wie heißt denn der Bruder von Charles?
Das will ich gar nicht wissen, wie der heißt.
Na, der komische
Den Speicherplatz
Mensch.
Kriegt er nicht in meinem Kopf. Ja.
Genau, ja. Und hier der andere, der im Knast gestorben ist. Ich kenne alle, die Namen sickern so bei mir durch. Genau, Epstein. Das waren ja alles so sichtbare Fälle, die ja weltweit, und natürlich jetzt der letzte Fall hier bei uns in Deutschland mit Christian Ulmen und Colleen Fernandes, wo wir halt einfach gesehen haben, wie viel Gewalt einfach und Gewaltbereitschaft bei männlich gelesenen Personen oder Cis-Männern einfach raussteckt. Und das Thema finde ich schon sehr spannend, denn wenn ich so in meine eigenen Biografie zurückschaue, ist okay, sehe ich sehr viel männliche Gewalt, sowohl auch an mir als auch an Frauen und an anderen Personen, an queeren Menschen und auch immer wieder in verschiedenen Phasen meiner eigenen Identität. Auf der einen Seite habe ich früher als pseudo-heterosexueller Mann, als ich noch verheiratet war mit einer Frau, habe ich auch Gewalt erlebt von anderen heterosexuellen Cis-Männern, insbesondere ihren Frauen gegenüber, oder auch mir persönlich gegenüber, aber insgesamt auch die Art und Weise und das Acting war halt immer sehr Ja, immer irgendwie so. Ich hatte immer das Gefühl, sie hatten, während sie gesprochen haben, hatten sie in ihrer Stimme die Beine schon gespreizt, bevor sie ihre Beine eigentlich wirklich gespreizt haben. Also es fängt eigentlich schon, dieses Beinespreizen fängt eigentlich schon mit der Sprache an und es geht dann am Ende dann wirklich bis dahin, bis sie dann irgendwie breitbeinig da sitzen und meinen, irgendwie mir jetzt die Welt erklären zu müssen. Und das finde ich schon sehr spannend, dass man sich ein selbstgesetztes Privileg so nimmt und daraus einfach reproduziert, insbesondere toxische männliche Privilegien.
Dass wir jetzt in der Krise einer Männlichkeit stecken, die uns Kosten verursacht, die Gewalt nach wie vor eine krasse Realität für viele Menschen bedeutet. Diese Verbindung, diese historische Verbindung durch die 250 Jahre, die ich jetzt einfach mal so aufgerissen hat, liegt ja daran, dass Männlichkeit in einem sich selbst in ein Verhältnis, also Männlichkeit hat sich zu sich selbst in ein Verhältnis gesetzt, das akzeptiert, dass Männlichkeit eben assoziiert ist und sich darüber konstituiert, also sich darüber herstellt, dass es um vermeintliche Rationalität geht, im Gegensatz zu einer weiblichen Emotionalität, ja, in dieser binären Logik, dass sich Männer die Welt aneignen, während Frauen auf die häusliche, die reproduktive Sphäre festgelegt sind und dass Männer damit sozusagen eine Berechtigung haben, quasi gewaltvoll durch die Welt zu ziehen und sie sich anzueignen, sie sich zu eigen zu machen, sie zu definieren, sie zu bestimmen, sie zu verändern, Kriege zu führen, aber auch Wissenschaft voranzutreiben. Damit auch in der Wissenschaft findet ja Gewalt statt, wenn wir uns überlegen, wer findet in welchen Kategorien statt, wer wird wie beforscht, wer wird wie für pathologisch, für krank erklärt und so weiter. Ja, also sagen, die weltbestimmende Perspektive in unserer Menschheit ist eine cis-männliche, die sagt, so ist es und so ist es nicht. Und wenn es nicht passt, werden wir das einhegen, so dass es in unser Selbstbild passt. Das heißt, wir können keine lauten Frauen, wir können keine fordernden Frauen erdulden. Wir müssen sie für weniger zur geistigen Befähigung oder minderwertig erklären. Also wenn wir daran denken, dass Männer Ewigkeiten verhindert haben, dass Frauen studieren dürfen und so weiter, dass sie nicht an politischen Prozessen teilnehmen dürfen, indem sie kein Wahlrecht haben. Das sind ja alles Dinge, die sagen, wo Männer von vornherein gesagt haben, wir machen das alleine, euch brauchen wir nicht. Euch brauchen wir zur Reproduktion, damit ihr uns Söhne gebärt und dass ihr im Hintergrund das Leben im Sinne eines häuslichen Miteinanders sichert und putzt. Ja, und das hat dazu geführt, dass natürlich irgendwann Frauen aufgestanden sind, gesagt haben, es reicht, wir haben Rechte, wir werden die erkämpfen. Und wenn man nicht in der Lage ist, ein Gegenüber als gleichwürdig zu empfinden und in einen konstruktiven Austausch geht, okay, warte mal, stimmt ja, wir machen das die ganze Zeit alleine, lass mal gemeinsam überlegen, wie wir den Raum so gestalten können, dass alle Beteiligten, alle lebenden Wesen sozusagen gemeinsam das bestimmen können. Dann müssen wir mit Gewalt dagegen vorstellen, wir müssen Leuten das Wort verbieten, wir müssen sie im Zweifelsfall, was weiß ich, sexuell erniedrigen und ausbeuten und schlimmstenfalls müssen wir sie töten. Also patriarchale Gewalt ist ja sozusagen ein Eskalationsweg, ja, von irgendwie einem negativen Bild über Weiblichkeit, Misogynie hin bis zu dem Femizid. Und in dieser gewaltvollen, durch die Jahrhunderte sich bohrende Selbstverständnis von Männlichkeit ist irgendwann diese Krise der Männlichkeit eingetreten im Sinne von Frauen und andere von patriarchaler Gewalt betroffene Geschlechter haben gesagt, es reicht. Und das sind diese letzten 200, zumindest letzten 250 Jahre, die jetzt sozusagen in dem Moment gipfeln, wo Männer merken, oh, scheiße, uns geht's voll schlecht, wir haben eine Krise. Die Krise der Männlichkeit wurde nicht von Frauen ausgerufen. Und ein Aspekt dieser Selbstzerstörung, die da drin steht, weil wenn ich mein Gegenüber zerstöre, zerstöre ich auch mich selbst, ist zum Beispiel der Punkt Alkohol und Alkoholkonsum, glaube ich tatsächlich. Dass also sozusagen die Unfähigkeit, sich ins Verhältnis zu setzen zur Welt, positiv ins Verhältnis zu setzen zu anderen Menschen, Dinge gemeinsam zu gestalten, kann mit Alkohol ertränkt werden. Sodass ein großer Teil, ich würde also auf jeden Fall schätzen, mehr als die Hälfte von, ne, ohne jetzt zu sagen, irgendwie alkoholkrank zu sein, ist was Schlechtes im Sinne von, du bist schuld daran. Das ist ein Ergebnis von System. Niemand begibt sich in eine Suchtstruktur, einfach weil er Bock drauf hat. Das sind, ne, es geht nicht darum, Einzelne zu blamen, oder? Da sind wir uns einig.
Da sind wir uns total einig und ich finde es auch schön, dass du es auch nochmal auf diese Ebene bringst. Es geht nicht darum zu sagen, dass alle Männer irgendwie Alkoholiker und suchtkrank sind, um Gottes Willen. Aber leider an der Stelle ist das aber auch gesetzt. Sehr viele, rund nämlich 75% der Alkohol- und Drogenabhängigen in Deutschland sind Männer. Und das Problem, was wir haben, ist, dass die Folgen dieses Alkoholkonsums gerade in Deutschland an die 57 Milliarden Euro uns SteuerzahlerInnen kostet. Und da ist nicht nur der Alkoholkonsum darunter gerechnet, dazu gehören zum Beispiel auch Krankenhauskosten, Reha-Kosten, Unfälle, Arbeitsausfälle und vor allen Dingen auch vorzeitige Todesfälle durch Folgeerkrankungen, durch den Alkoholkonsum oder durch Drogenkonsum. Und das muss man sich dann natürlich erstmal die Frage stellen, warum ist das so? Ich glaube einfach, dass Männer nicht in der Lage sind oder gelernt haben, viele Männer nicht in der Lage sind, über ihre Gefühle zu sprechen. Das ist das Problem, weil das einfach auch als weich gilt, als feminin gilt, als schwul gilt. Männer reden nicht miteinander über Gefühle. Wenn sie reden über Gefühle, dann reden sie über ihren Kontostand oder welches Auto sie haben. Also das ist jetzt alles sehr, auch ein bisschen klischeebesetzt, was ich jetzt so ein bisschen jetzt gesagt habe. Aber es ist tatsächlich so, das sind halt eben die Thematiken, die halt eben Männer untereinander auch haben. Und das spielt leider auch eine ganz entscheidende Rolle, weil die Beziehung zu einem selbst einfach verloren geht. Ich kann durchaus verstehen, dass Väter und Mütter auch und die Gesellschaft, aber auch dieses historische Bild und das, was halt einfach auch sie gesehen haben, was Männlichkeit bedeutet, also die Attribute, einen dazu auch verleiten können, das zu tun. Und wenn du natürlich immer wieder in solchen Kreisen bist, wo nicht über Gefühle gesprochen wird, wo man sich sagt, ja, es gibt sicherlich Männer, die toxisch sind, sexistisch sind, aber ich bin's doch nicht. Also warum soll ich mich denn damit auseinandersetzen? Und genau das ist der Fehler. Genau das ist die Falle, in der man nämlich eintappt. Ne? Denn oft ist es ja so, selbst Männer, die das nicht sind, Beispiel mein Schwiegersohn, der sagt immer, nee, ich bin nicht so wie die und das ist er auch nicht. Aber wenn er dann im Fußball-Umkleideraum ist und Leute dann ihre homofeindlichen Witze machen oder sexistische Aussagen treffen und so weiter, macht er halt nicht seinen Mund auf. Und das ist genau das Problem, weil auch wenn du ein guter Mann bist und sagst, du bist selber irgendwie vielleicht sogar Feminist, bedeutet das ja nicht, dass du die Privilegien eines Mannes irgendwie nicht hast in dem Raum, wo du dich gerade befindest. Und oft sind das alle Räume. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass man da einfach nochmal reinschaut selber als Mann und sich fragt, was kann ich denn eigentlich tun, um einfach ein guter Mensch oder ein guter Mann zu sein oder eine gute Männlichkeit zu haben, die mir in erster Linie dient, ja, aber auch natürlich allen anderen. Aber das ist halt die Frage, wenn wir uns heute die Strukturen anschauen, gerade im Gesundheitssystem, gibt es kaum Psychotherapieplätze für jeder Mann, jeder Frau und alles darüber hinaus. Wir haben das strukturelle Problem auch, dass es zu wenig Psychotherapieplätze gibt und wir haben auch das Problem, dass die Bereitschaft von vielen männlich gelesenen Cis-Personen einfach auch nicht da ist, einfach zum Psychologen oder zur Psychologin zu gehen, weil das halt einfach als krank gilt, dass man direkt abgestempelt wird. Es ist nicht männlich, Männer haben es auszuhalten, Männer müssen kognitiv sein, Männer müssen beschützend sein, Männer müssen einen tollen Körper haben, Männer müssen erfolgreich sein, volles Haar haben, Brusthaare haben oder auch keine, ein überaus durchschnittliches Fortpflanzungsorgan, so nenne ich es heute mal, damit ich nicht wieder gepiepst werde von der Reaktion. Und entsprechend hast du das jetzt gerade gesagt, Frau Suki? Du bist gerade gepiept. Na, pass auf. Und genau das ist das Ding. Also die Vorstellung, die Attribute, wie halt eben ein Mann zu sein hat, haben wir in der Struktur gelernt. Das fängt ganz weit fort, weiß ich nicht, als die Menschheit begonnen hat, dass man gesagt hat, okay, wir als Männer hatten vielleicht mehr Körperkraft, deshalb mussten wir die Büffels und die Bisons jagen. So, und die Frauen, weil sie halt eben gebärt haben, blieb ja nichts anderes übrig. Hat ja auch irgendwie die Welt gewollt, dass die Frau dann das Kind stillt. Und die muss ja auch was essen. Also wobei es ja auch, mussten wir jagen.
Ja, wobei es ja auch mittlerweile
jetzt eigentlich dazu?
Wobei es auch mittlerweile Erkenntnisse gibt, dass diese Erzählungen der Jäger und Sammler, dass die Frauen daheim, die Bären im nahen Umfeld der
völliger Quatsch.
Familiären Höhle sozusagen, ne? Also wir wissen auch, dass frühe menschliche Formen, die wir als Jäger nachträglich identifiziert haben, auch irgendwie biologische Frauen sind, was auch immer. Also ich glaube, dass da viel auch reingedeutet wird, auch dass man das irgendwie so stark auf die Tierwelt projiziert und sagen, ja auch, da gibt es ja auch irgendwie
Biologismus, Männlein
und Weiblein und das ist Voraussetzung. So, also auch das ist, die Wissenschaft ist ja auch von Menschen gemacht und sie ist auch in einer patriarchalen Welt gemacht und also es ist einfach
von Männern.
Fakt, dass zum Beispiel auch Queerness in unterschiedlichen Formen aus der Tierwelt herausgedeutet, weggedeutet wurde, weil es nicht ins Bild gepasst hat. Also das ist ganz klar auch schon frühe Forschungsbeobachtungen gab von homosexuellen Begegnungen zwischen meinethalben Giraffen und man hat es als Revierkampf abgetan. Dabei hatten die Boys einfach tierisch Bock aufeinander. Also sozusagen, ne, ohne jetzt irgendwie der Wissenschaft ihre Berechtigung absprechen zu wollen, versteht mich nicht falsch. Aber natürlich ist eine Wissenschaft, eine vermeintliche, neutrale, logische, rationale, objektive Wissenschaft auch von Menschen gemacht. Sie ist kulturell geprägt, sie ist eurozentristisch geprägt und sie ist eben auch patriarchal geprägt. So. Und auch, dass sich sozusagen so ein bestimmtes Bild von Männlichkeit, wie du es ja gerade beschrieben hast, durchgesetzt hat, im Prinzip als so ein weltumspannendes Konglomerat von Attributen, auch das ist ja in vielen Fällen eine weiße christliche europäische Erzählung. Also auch das muss man auch mit eindenken, ja. Und dass sich Männlichkeit sozusagen in der Vielfalt verhindert, indem sie sagt, irgendwie stark beschützend, rational und so weiter, nicht emotional, fordernd, aggressiv, penetrativ, ja, auch das ist ja, also so eine Einschränkung. Ich würde keinen Tag, es gab Zeiten, wo ich dachte, es wäre irgendwie gut, in dieser Welt ein Mann zu sein. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Ich bin also wirklich froh, dass ich mich in mir selber so gefunden habe, dass ich das nicht mehr glaube und dass ich sehr, sehr gerne eine Frau bin. Auch wenn das eben für mich, wie für viele andere von uns bedeutet, so, na klar, männliche Gewalt, natürlich. Natürlich habe ich sexualisierte Gewalt erlebt. Natürlich habe ich unterschiedlichste Formen, unterschiedliche Eskalationsstufen von Männlichkeiten auch an meinem eigenen Körper ertragen müssen. Und dass jetzt sozusagen diese Krise der Männlichkeit ausgerufen wird, ich meine wirklich, es ist ein Ergebnis dessen, da haben sich welche jahrhundertelang nicht um sich gekümmert, während der Feminismus versucht hat, also eine Idee von Selbstermächtigung entgegen der patriarchalen Zurichtung wirklich in ganz unterschiedlichen Kontexten stark zu machen. So. Und das hat, und jetzt sitzen sie da und stellen fest, wir sind ganz alleine, uns geht's nicht gut. Ja, und nun haben wir also so eine Situation, in der wir einerseits Männer haben, die diese Macht der Welt in ihren Händen halten. Wir haben diese Trumps und Putins und Netanyahus dieser Welt, die mit männlicher Härte die Welt unter sich aufteilen, die eben alles kommunizieren, aber nicht, ey, lass mal konstruktiv und weich und offen und zugewandt und solidarisch miteinander umgehen als Menschheit, sondern wir setzen durch. Egal, was es kostet, egal auf wessen Kosten, wir bestimmen die Welt. Und andererseits haben wir so eine brüchige Form von Männlichkeit sozusagen im Kleinen, die sich als verlassen und verraten fühlt und natürlich auch sich damit sozusagen, ja, zur Verfügung stellt für so eine harte Männlichkeit, weil eine bestimmte Männlichkeit eben sagt, ja, weil Frauen sich feministisch weiterentwickeln, weil sie die Welt feministisch weiterentwickeln wollen, sind sie nicht mehr für uns da. Ihr seid nicht für uns da, deswegen geht es uns schlecht. Ihr kümmert euch nur um euch selber. Der Feminismus macht den Zusammenhalt in der Menschheit kaputt. Das ist ja eine ganz konservative bis rechte Erzählung, die eben unterbinden will, dass es eine Gerechtigkeit gibt, eine Geschlechtergerechtigkeit gibt. Ja. Und das hat ganz wenig mit Selbstverantwortung zu tun. Es muss ja kein Mann der Welt sich abhängig machen davon, dass eine Frau ihm den Arsch nachträgt, sag ich mal. Ja. Alle sind wir ja, sonst sind sie ja immer so mächtig und so in der so handelnd und fordernd und tätig. Und plötzlich wird aber das Weibliche dafür verantwortlich gemacht, dass es eine Male-Loneliness-Epidemie gibt, dass diese Loneliness aber unter den Männern auch stattfindet und nicht nur, weil Frauen beschließen, sich nicht mehr mit ihren Lebenszeiten zur Verfügung zu stellen für ein männliches Wohlfühlen, sind sie noch lange nicht dafür verantwortlich, das tatsächlich auch zu tun.
Ja, sie driften ab. Sie driften in diese Red Pill Movements, in diese Malesphere oder wie das heißt. Mansphere, I don't know, wie dieses Wort ausgesprochen wird, aber ich glaube.
Manosphere,
oh my God. Und finden natürlich auch einen Echoraum, der ihnen auch Zuspruch gibt, der auf einmal ihre eigenen Erfahrungen, die sie glauben, tatsächlich valide macht. Also das muss ja auch sehr bekräftigend sein und es muss ja auch sehr empowernd sein. Stell dir das doch mal vor. Also wie ging es uns, als wir quasi auf einmal unsere Erfahrungen, die wir als queere Menschen, als marginalisierte Personen auf einmal in einer Mehrzahl gehört, gelesen haben, da fühlten wir uns auch auf das erste Mal ernst genommen und wahrgenommen und sichtbar geworden. Und wenn dann natürlich dann auf der anderen Seite Bullshit quasi über Männlichkeit und deren ihre Attribute und wie man ein Mann sein soll, gespammt wird überall, gibt es sicherlich Charaktere, die das annehmen und sich sagen, ja, genau so ist es. Frauen sind das Feindbild. Aber ich glaube, es geht gar nicht so wirklich um Feindschaft. Du hast es vorhin so gesagt, hast was von machtvoll gesagt. Und ich glaube, es geht immer um Macht. Es geht darum, dass der Feminismus oder zumindestens, ich meine, Feminismus ist immer so eine Sache. Ich bin Feminist, aber mir geht es eigentlich um was anderes als nicht nur Feminismus. Mir geht es darum, dass Menschen einfach in einer demokratischen Gesellschaft Teilgabe haben. Nicht nur Teilhabe, sondern auch Teilgabe haben. Das heißt, dass sie auch irgendwie das Zentrum der Entscheidung sein können und andere davon partizipieren lassen können, insbesondere marginalisierte Gruppen. Und da geht's halt nun mal um eine Machtumverteilung oder auch um eine Machtteilung. Und das sind männliche Körper einfach nicht gewohnt, weil sie immer verstanden haben, okay, wir sind das Zündlein an der Waage, wir sind die Spitze der Pyramide, wir sind das Fortpflanzungsorgan, was quasi dazu beiträgt, dass die Menschheit in die nächste Generation gebracht wird. Aber was mich so interessiert, wie war denn so die Verantwortung, die Männer, die eigentlich, an welcher Stelle haben wir Männer quasi dazu beigetragen, dass Sexismus, Misogynie etc. nach wie vor tradiert wird und nach wie vor gelebt wird. Sowohl in der Vergangenheit als auch heute in der Gegenwart habe ich das Gefühl, dass viele Männer einfach feministische Kämpfe nicht unterstützt haben, auch keine queeren Kämpfe. War nicht so, war nicht deren Cup of Tea. Sie haben oft geschwiegen, wenn Frauen Gewalt oder Ungleichheit erlebt haben. Viele hatten auch schlechtes Gewissen und fühlten sich ertappt, weil sie sich selber in dieser Rolle wiedergefunden haben als Täter. Und dieses Schweigen, genau dieses Schweigen und nicht darüber reden, hat so beigetragen, meiner Meinung nach, dass bis heute diese Probleme, insbesondere bei Männern und Männer-Acting, bestehen geblieben sind. Und mir ist aber auch wichtig zu sagen, nicht alle Männer, von denen wir sprechen, haben die gleiche Macht. Wir müssen da schon ein bisschen unterscheiden. Natürlich, ein reicher, weißer Mann hat andere Möglichkeiten als ein Rom oder ein Schwarzer oder ein Trans- oder queerer Mann, ist doch ganz klar. Also je mehr Intersektionen, also je mehr Mehrfachdiskriminierungen du im Leben auch erlebst, desto weniger schwindet auch in bestimmten Räumen deine Macht, ist doch ganz klar.
Behinderung, auch ganz wichtige Kategorie.
Behinderung, genau.
Auch ganz, ganz wichtig.
Genau, ja. Behinderte Männer zum Beispiel. Und für mich als jemand, der selber Rom ist, schwul ist, durch Klassismus, Rassismus, alles Mögliche in seinem Leben irgendwie betroffen ist, nach wie vor, erkenne ich trotzdem an, dass Männlichkeit zwar für mich auch ein Privileg ist, aber auch gleichzeitig auch ein großer Schmerz, weil für mich als schwuler Mann, weißt du, ist es so, ich liebe Männer. Ich habe zu Männern Liebesbeziehungen, sexuelle Beziehungen. Ich tausche mich mit Männern aus. Mein Vater ist ein Mann, mein Sohn ist ein Mann, meine Enkelsöhne werden irgendwann mal Männer werden. Und ich sehe die Unterschiede zwischen meinen Enkeltöchtern und meinen Enkelsöhnen jetzt schon, wie die Gesellschaft und wie die Familie mit ihnen auch umgeht. Und da erkenne ich mich wieder. Ich habe den Vorteil, dass ich einigermaßen da reinkrätschen kann und sagen kann, und gerade meine Enkelsöhne und meine Söhne sagen kann, Jungs, hört mal zu, gib mal Ruhe, check den Clou, ihr labert beide Kacke, so ungefähr. Oh Gott, ich hab grad gerappt, oh mein Gott, Sabrina said in my head, I'm so fucking gay, I love it. Nee, aber es ist wirklich, das ist der Satz, Jungs, hört mal zu, gib mal Ruhe, check den Clou, ihr labert alle Kacke. Das ist wirklich so das Thema und ich finde, das muss man dann auch an bestimmter Stelle auch von Mann zu Mann sagen können und wir Männer müssen auch in der Lage sein, schwierige und harte Gespräche auszuhalten, gerade wenn es um unsere Privilegien geht, männliche Privilegien und auch die Frage, was können wir tun? Meiner Meinung nach, also ich kann das nur auf mich beziehen als Gianni, ich bin nur das Beispiel für mich und vielleicht bin ich ein gutes Beispiel für andere. Aber ich finde schon, dass wir als Männer heute Möglichkeiten haben. Wir können zuhören, wir können anderen Leuten zuhören und erstmal irgendwie abwarten, bevor wir irgendwie antworten wollen. Das ist super wichtig, aktives Zuhören. Denn durch das Zuhören haben wir den Vorteil, dass wir was lernen können, dass vielleicht unsere Perspektiven erweitert werden, dass Toleranzräume oder Respekträume nochmal größer werden können. Und ganz wichtig für mich als Mann war es immer, mir einzugestehen, dass ich Fehler mache in meinem Leben. Ich mache jeden Tag Fehler, jeden Tag. Und oft ist es so, dass ich auch diskriminierende Fehler mache, frauenfeindliche Fehler mache, rassistische Sachen reproduziere. Aber es ist super wichtig darüber, sich einzugestehen und zu sagen, dass wir nicht perfekte Menschen sind. und auch keine perfekten Männer sein müssen. Wir müssen auch nicht die perfekten AntirassistInnen sein. Wir müssen nur in der Lage sein, unser Verhalten zu hinterfragen und das Problem bei uns zu suchen und nicht irgendwelche anderen Menschen dafür herzuholen und darauf zu spucken und zu sagen, die sind schuld, dass ich so jetzt gerade handeln muss. Und das ist halt eben auch Verantwortung. Das ist genau das, was ich meine mit Verantwortung. Wenn jemand fragt, was muss ich denn als Mann machen, wenn ich Verantwortung nehme? Mach bitte das, ja? Mhm. Mach bitte das und sprich bitte mit anderen Männern darüber. Sprich bitte in der Fußballumkleidekabine darüber oder im Schützenverein oder auf dem Sportfest. Oder wenn du irgendwie in einem Meeting drin sitzt und redest irgendwie über irgendwelche Strategien für irgendwelche Businesspläne, dann bedenke die Menschen mit, die du vielleicht an dem Tisch nicht hast. Stell dir Fragen, wo du profitierst, wo Ungleichheit herrscht, in deiner Familie, bei deiner Frau, bei deiner Partnerin oder was auch immer. Oder wo hältst du den Mund? Wo schweige ich? Wo bin ich aktiv ruhig? Warum sind die Gründe dafür, dass ich schweige? Liegt es daran, dass ich selber mit einer derjenigen bin, die gerade über den geredet wird? Bin ich jemand, der vielleicht Angst hat, irgendwie als Moralapostel zu gelten oder zu weich oder vielleicht als zu schwul angesehen zu werden, nur weil ich bestimmte Themen einfach nicht mitgehe? Und das ist genau das Ding. Und frag dich einfach, wo du an welchen Stellen solidarisch sein kannst. Wo kannst du Menschen unterstützen?
Moment, das heben wir uns auf. Die Solidarität heben wir uns noch auf. Ich will erstmal
keine Solidarität, sondern Solidarität.
Moment, aber Soli sind ja, Soli ist ja dann auch nur der Plural von Solo, also mehrfach auf sich. Nein. Also falsch gedacht.
Deutsch ist meine Sprache.
Entschuldigung, ich habe kurz abgekopft. Gianni, erstmal vielen Dank für genau diesen Punkt. Ich glaube, die Ehrlichkeit mit sich selber ist so, so wichtig, ja, weil alles andere ist nämlich die Verantwortungsabgabe, Verantwortungsablehnung. Männer haben es versäumt, sich hinter feministische Kämpfe, hinter Kämpfe von Gleichberechtigung zu stellen. Und das war sozusagen maßgeblich dafür, dass diese Zementierung von Männlichkeit sich durch die Jahrhunderte gezimmert hat und dass wir jetzt in dieser Situation sind, in der wir sind, dass wir ein Clash der Geschlechter haben in ganz vielen Sphären, dass sich die konservativen und rechten Stimmen das zunutze machen und eine Zurückkehr zu alten Rollenbildern fordern. Ja. Also ob wir das sich um Abtreibungsrechte dreht oder um Fragen von, werden irgendwelche Gender Pay Gaps geschlossen oder nicht? Wie verhält es sich mit der sozialstaatlichen Bezuschussung von Dingen, die dann ansonsten, wenn es eben nicht passiert, in privater Care-Verantwortung landet, nämlich dann wieder bei Frauen oder solchen.
Alleinerziehende Frauen vor allen Dingen.
Gesellschaftlich, um die müssen wir auch noch unbedingt gleich sprechen, ja? Ja. Gesellschaftliche Verantwortung dann übernehmen, im Ganzen oder eben im Privaten. Und die sich vor sich selber ehrlich zu machen, ich finde, das ist das Allerwichtigste, wirklich zu sagen, ey, mit welcher Bequemlichkeit lebe ich dieses Leben? Wer badet es aus? Ja. Und das ist, glaube ich, das ist eine, also Ehrlichkeit, ich wünsche mir Männlichkeiten, die vor sich selber ehrlich sind, in genau dieser Frage. Ja. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir ja, wo vereinzelt, ne, also weil du von diese Klischees beschrieben hast, die saufen mit Fußball, ja, das ist auf jeden Fall noch virulent und am Start, aber wir haben ja auch Männer, wie du sie gerade beschrieben hast, auch an dir selbst beschrieben hast, die versuchen da auszubrechen, die es anders machen wollen, die diese Versäumnisse aus Jahrzehnten und Jahrhunderten irgendwie versuchen zu kompensieren in ihrem eigenen Verhalten, in der Art und Weise, wie sie sich organisieren, mit anderen Männern organisieren, wie sie mit sich selbst reden, wie sie mit anderen Männern reden und wie sie auch zum Beispiel, da sehe ich auch die Pädagogik sehr stark in der Verantwortung, ja, sich auch auf Kinder zu bewegen, die zu solchen Männern gemacht werden. Also auch aus adultismuskritischer Perspektive nochmal. Ja. Ja? Also wenn wir sozusagen das Machtverhältnis von Erwachsenen zu Kindern und Jugendlichen angucken. Kinder haben schon vor ihrer Geburt nicht oder nur schwer die Möglichkeit und sind zutiefst abhängig leider ausgeliefert auf die erwachsenen Geschlechterbilder, die sie umgeben, wenn sie dann auf diese Welt geboren werden. Weil von vornherein klar ist, wir sortieren so pannesimpel in Blau und Rosa. Und alle möglichen Verhaltensoptionen werden weggekürzt, weggestrichen, werden negiert, weil wir wollen, dass Jungs Jungs sind und Mädchen Mädchen sind, weil wir in dieser hochgradig limitierenden, einschränkenden Anti-Selbstbestimmungsideologie einer Geschlechterbinarität festkleben und Kindern, also was ich mich freue, wenn ein Kind mal, ein Junge, ja, irgendwo mal ein Stück Glitzer an seinem T-Shirt hat, dann bin ich schon jetzt aus dem Häuschen weg, mir denke, ach, du glückliches Kind hast die Möglichkeit, Glitzer zu tragen, ungeachtet deines Geschlechts. Und dann bin ich so überaffirmativ und freue mich, ich habe gerade am Wochenende zu tun gehabt mit einem Kind, vierjährig, lange Haare und Glitzerperlen an den Schuhen, ja, und
du
zwar, weil
das Kind diese Schuhe.
Ja, oh.
Du hättest mich wirklich geliebt als Kind. Oh, ich war genau dieses Kind.
Aber guck mal, dass ich dafür innerlich schon so ein emotionales Fass aufmache und so einen Freudentanz aufführe, obwohl das einfach das Normalste von der Welt sein könnte, dass alle Kinder alle Farben tragen. Also da geht's los. Es ist halt immer, es wirkt so, ja, okay, ey, wir haben andere Sorgen. Nee, haben wir nicht. Wir haben genau diese Sorgen, weil diese Form der Selbstbestimmung, der auch der geschlechtlichen, auch der Selbst, der Idee, wie ich meine Geschlechtlichkeit, nicht nur welches Geschlecht ich habe, sondern welches Geschlecht ich bin, sondern auch wie ich dieses Geschlecht ausgestalte. In jeder kleinen Bewegung, in jedem Denken, in jedem Gefühl, in jedem Handeln, in jeder Begegnung. Auch das führt dazu, wie wir uns als Gesellschaft gestalten, in Bezug auf das Geschlechterverhältnis, in Bezug auf Fragen von Machtverhältnissen, in Bezug auf Fragen von Verteilungsgerechtigkeit. Ja. Das gipfelt da drin. Ich sehe da eine ganz klare Kontinuität in dem, sozusagen in der Eskalation. Und jetzt brauchen wir diese Männer. Wir brauchen dringend diese Männer, die sich, also weil ich muss es vorweg sagen, ich habe unfassbar viel Angst vor noch mehr Enttäuschung. Es sind Männer weggebrochen in meinem Leben. Kollegen, Freunde, auch Männer, die ich geliebt habe, auch Männer, die ich freundschaftlich geliebt habe, Männer, die ich auch romantisch geliebt habe irgendwann in meinem Leben. Ich bin raus so. Ich habe seit Ewigkeiten keine romantische Beziehung mehr zu einem Mann gehabt, weil ich einfach Angst habe vor einer Enttäuschung. Es ist einfach für mich gestrichen. Ich bin eine bisexuelle Frau. Ich hatte in meinem Leben Beziehungen auch mit Cis-Männern. Und ich bin weg so. Ich habe einfach auch im sonstigen Kontakt, also sagen, auch in kollegialen Zusammenhängen, auch im politischen Kontext und so weiter, die Angst davor, die Sorge davor, dass sich Männer, die ich für progressiv halte, in die ich Vertrauen setze, die ich an meiner Seite wissen will, die ich für unterstützen, die ich für glaubwürdig halte, von denen ich glaube, dass sie ehrlich zu sich selber sind, wenn von denen noch mehr wegbrechen, ich kann nicht mehr. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie können Männer schaffen, A, glaubwürdig, vor sich selbst und vor anderen, B, nachhaltig, also nicht mehr in so einer Trendförmigkeit und dann überlege ich es mir doch anders, tatsächlich Auswege zu schaffen aus diesen zementierten Formen von Männlichkeit, die so zerstörerisch sind. Das ist die große Frage, weil wir sind nämlich an dem Kipppunkt, wo wir denken, okay, ey, der hat was Gutes gesagt, ah, das ist einer von den Guten. Und dann 4 Monate später kommt irgendeine Scheiße, wir denken uns, fuck, schon wieder einer, der wegbricht. Das ist, was wir denken. Wir denken, ey, wir vertrauen unseren eigenen Brüdern nicht mehr. Wir vertrauen unseren Freunden, unseren Brüdern, unseren Partnern, unseren Kollegen nicht mehr, weil wir Angst haben, dass sie auch noch wegbrechen. Das ist eine Scheißsituation. Und ich bin als weiße Frau in der Situation, dass ich weiß, dass schwarze und braune Freundinnen und Kolleginnen und Genossinnen von mir natürlich ähnlich in Bezug auf uns weiße Personen denken und sagen so, ey, wir hoffen, dass eure Solidarität, dass euer Allyship, eure Verbündetenschaft tatsächlich A, glaubwürdig und B, nachhaltig ist, dass ihr nicht auch wegknickt und irgendwann wegduckt, sobald es mal schwierig wird. Also ich weiß, welcher Druck damit auch einhergeht, der absolut berechtigt und sogar notwendig ist. Ja. Und jetzt stehe ich da und also sozusagen, weißt du, ich kenne beide Perspektiven. Und ich wünsche mir so sehr von Männern, dass sie es checken.
Ja, ich wünsche es ihnen auch. Ich habe auch das gebraucht, vieles zu checken. Ich glaube, wenn wir über Männer reden, müssen wir auch immer über das Individuum reden. Es gibt diese tollen Männer, Suki. Ich weiß es. Es gibt diese tollen Cis-Männer, auch diese tollen heterosexuellen Cis-Männer. Es gibt die, die sich wirklich mit der Frage auseinandersetzen, welche Rolle habe ich in der Gesellschaft und wie kann ich sie vielleicht verteidigen oder wie kann ich sie vielleicht so einsetzen, dass sie solidarisch ist. Es gibt diese Männer, die darüber nachdenken, was kann ich tun, damit es meiner Frau, meinen Kindern gut geht, ohne dass ich vielleicht zu viel irgendwie im Mittelpunkt stehe und vielleicht für die mitdenke, bevor sie es selber können. Ich glaube, es bedarf einer eigenen Selbsterkenntnis, okay, dass man das Problem hat als Mann.
Und wie kommen wir dahin? Wie kommt die Selbsterkenntnis zustande?
Indem man vielleicht, also es gibt ja diesen Spruch, erst wenn du ganz tief fällst, wirst du wach oder so. Ich glaube, das ist eine Gianni-These. Wieder mal eine Gianni-These.
Okay.
Glaub, der ist so, den lasse ich jetzt so patentieren stehen. Also vielleicht muss man erst wirklich ganz tief fallen, um irgendwie hochzukommen. Das ist ja auch so ein männliches Ding, so ein Attribut. Männer müssen ja irgendwie fallen, um erst irgendwie die Erkenntnis zu kriegen und dann sich neu zu erfinden, so wie Phönix aus der Asche.
Ja, oder sie müssen erst Töchter kriegen, damit sie peilen, dass Frauen auch Menschen sind, als wäre das nicht vorher auch schon erfallen. Das ist zum Beispiel was mich unfassbar nervt.
Ja, vor allen Dingen, die haben ja vorher schon
mit. Feministische Erweckung, nachdem sie Väter von Töchtern werden. Also, weißt du, Schön.
Ich wies, oh ja, alle chick, alle gut, lass raus meine Blume, alle chick, ich verstehe das. Also ich glaube, ja, ich will nur ganz kurz sagen, die müssen nicht erst Töchter kriegen, um zu verstehen, dass Frauen Menschen sind, weil im besten Fall haben sie eine Mutter. Die ist ja auch eine Frau. Und wenn, dann haben sie vielleicht auch noch Schwestern oder so, ne? Also das ist so ein Ding, es ist auch sehr schwierig für mich zu erkennen, dass es sowas auch gleichzeitig passiert. Also zum Beispiel, man hat eine Mutter, man hat eine Tochter, ist aber in der Lage, anderen Frauen Gewalt anzutun. Das
ja
ist
eben,
so.
Also als würde die blanke Existenz von Frauen nicht reichen. Warum muss diese andere Person, die mich zum feministischen Selbstverständnis führt, im Verhältnis, im relationalen Verhältnis zu meiner eigenen Männlichkeit sein? Warum reicht es nicht? Also was ich meine, also ich, wieso muss
na,
ich
weil
erst
es um AntagonistInnen geht. Es geht um eine Projektion, also es ist so, Männlichkeit braucht ja auch eine Projektionsfläche nach unten, damit sie diese männlichen Privilegien oder toxischen Verhaltensweisen, wie man das auch nennen mag, ja überhaupt erstmal entwickeln kann. Und Menschen und Männer haben ja auch einen Wille. Also ich glaube, Männer wollen, also nicht alle, aber Männer wollen diese Machtstrukturen haben. Und da kippt es oft, weil dort dann viele dann sagen, okay, ich merke, dass ich mit meinem vielleicht nicht Wissen oder vielleicht mit meinem Verständnis von Macht und Männlichkeit und Privilegien noch nicht auf einem Stand bin aber in der, möchte aber gerne weiterkommen und merke einfach, dass eine große Gegenwehr komme. Also merke ich, dass die Gesellschaft diese Veränderung nicht mitträgt, also falle ich ganz vorne wieder zurück oder radikalisiere mich und werde noch schlimmer als wie vorher. Und da ist halt einfach auch die Frage, inwieweit Männer für Männer Räume schaffen. Ich sage nicht, dass Frauen oder weiblich gelesene Personen jetzt Care-Arbeit für Männer machen müssen und die educaten müssen. Nee, das müssen sie auf gar keinen Fall. Sondern wir als Männer müssen das für uns tun. Und da ist es halt super wichtig, dass wir einfach auch nochmal darüber sprechen, inwieweit wir Gefühle, Emotionen, auch Körperlichkeit, Fürsorge für uns zulassen können. Inwieweit wir unseren sozialen Umfeld so gestalten, dass wir wirklich nicht diese Loneliness haben, also diese Einsamkeit spüren. Und inwieweit gehen wir mit schlimmen Gedanken in die Öffentlichkeiten, wenn ich mir denke, wie viele Männer, und ich weiß, ich kann die Zahlen nicht, Suizid begehen und betreiben, das ist schon sehr, sehr viel. Also wir müssen halt einfach darüber sprechen, was brauche ich als Mann, um ein guter Mensch zu sein? Das ist die Frage, die sich jeder Mann stellen sollte, finde ich. Und okay, daraus kann ganz viel passieren. Und wenn man nicht weiter weiß, kann auch ChatGPT helfen.
Ja, da habe ich nicht so viel Vertrauen, um ehrlich zu sein. Aber kurz, ich habe zufällig die
Für
Zahl
manche,
hier vor mir liegen.
Manchen kann das wirklich helfen. Also ich sehe das ja, dass viele Menschen ja auch, weil sie einsam sind, auch Menschen nicht haben, mit denen sie sprechen wollen oder können. Und da ist es wirklich manchmal gut, wenn man auch von mir aus wirklich auch KI benutzt und einfach dort seine Gefühle erstmal reinredet, bevor man sie in sich hineinfrisst und dort irgendwie eine Aggressivität entsteht, die vielleicht anderen Leuten körperlich schaden könnte oder psychisch. Also
okay, ja.
Der Auftrag ist
Punkt,
eigentlich, nutzt alle Möglichkeiten, die ihr habt und die es gibt, um einfach eure toxische Männlichkeit zu dekonstruieren. Das ist der Auftrag.
Und dennoch, und absolut bin ich total bei dir, und dennoch möchte ich dagegen reden, sagen, die KI kann die menschliche Begegnung nicht ersetzen. Die KI kann sagen, wo sind die anderen Menschen? Welche Gruppen, welche Anlaufpunkte, welche Beratung, welche Kultur gibt es zum Thema? Welche Bücher, welche Songs, welche Filme, welche Demos, welche Organisation gibt es in diesem Thema? Das darf mir die KI sagen. Aber ich finde nicht, dass die KI das Gegenüber sein sollte, was sozusagen die Trauer auffängt oder einfängt. Ich habe zufällig die Zahl vor mir liegen zum Thema Männer und Suizid. Ich habe das ganz konkret in meiner Familie auch durch, dass die Zahl, die jetzt genannt wird, ist auch durch meine Familie durchgerauscht, um es mal so zu formulieren, in Versuchen und in vollzogenen Fällen. Die Zahl, die ich hier vorliegen habe, heißt, im Jahr 2024 haben sich 10.372 Menschen in Deutschland suizidiert und 71% davon sind Männer. Ja, das ist eine signifikante Zahl. Und also die Aufgabe, die ist so groß, das ist ja eine Lebensaufgabe. Das ist eine Aufgabe, die müsste nicht so schwer jetzt wiegen, hätte sich in der Vergangenheit Männlichkeit dazu verhalten, dass sie eben darin nicht gipfeln will, worin sie jetzt gegipfelt ist. Es ist eine große Aufgabe, es kostet viel Kraft und wie du schon sagst, es darf nicht passieren, dass am Ende Frauen und Menschen, die in diese Gruppe reinkategorisiert werden, von einer binären Logik, jetzt die Verantwortung dafür übernehmen, dass Männer, sagen wir mal, sich diesen Aufgaben stellen und sich mit sich befassen im besten Sinne. Ich fand es ganz interessant, also auch weil du sagst, Social Media und so weiter, das Aufkommen dieser Debatte, die intensivierte Form dieser Debatte war ja rund um den Fall Gisèle Pelicot, war rund um den Fall Colleen Fernandez. Nein, nicht in die Fälle, es sind keine Fälle, der Person und ihrer Äußerung, entschuldigt. Und ihr Mut, sich zu zeigen. Und das sind ja noch unfassbar viel mehr. Also sagen, wir müssen wirklich klar machen, wenn wir so einzelne Begriffe, einzelne Menschen, einzelne Geschichten hervorheben, muss uns jedes Mal innerlich sozusagen die Masse der unbenannten Fälle innerlich mit aufgehen. Ja, also dass wir das nicht auf zuspitzen auf Einzelschicksale, sondern wir haben es mit Strukturen zu tun und innerhalb dieser Strukturen sind unzählige Individuen und Lebensgeschichten, Biografien noch eingeschrieben. Das sind sozusagen nur Stellvertreter-Titel. Ich habe beobachtet, dass sich Männer dazu äußern. Ich habe aber auch beobachtet, dass Männer dazu sich zu äußern, auch prominente Männer, die sagen, ja, nochmal danke an meine Freundin, dass sie mir in den Arsch getreten hat, dass ich jetzt hier auch so ein Reel drehe und mich dazu verhalte. Das kotzt mich so an, weißt du, weil wieder im Hintergrund eine Frau war, die gesagt hat, Mensch, Boyfriend, Ehepartner, Kollege, wie auch immer, willst du dich nicht auch mal, guck mal, das ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt. Also ich kann das förmlich riechen, wie Frauen da gecoacht haben, diese Reels mit vorbereitet haben, diese Statements mit vorbereitet haben, ja. Und auch ich habe das immer in meiner eigenen Beobachtung, dann musste ich mir auch eingestehen, wie ich anderen Männern, die an Punkten waren, wo klar war, ey, jetzt wird's schwierig, du musst dich jetzt dazu öffentlich verhalten oder auch nur vor dir selber dazu verhalten, dass ich an ihre Seite trete und sage, hey, du, ich bin für dich da, wir machen das zusammen. Ich lasse dich damit nicht allein, ich helfe dir recherchieren, ich helfe dir Worte finden, wir sprechen, ich nehme mir Zeit, wir gehen da zusammen durch, obwohl ich diejenige die sein könnte, die sich zurücklehnt und sagt, wisst ihr was, ich mache das schon seit ein paar Jahrzehnten, du schaffst das, auch ganz ohne mich. Also auch da gehen Frauen wieder in die Verantwortung und helfen und unterstützen und helfen Männern auf die Sprünge, als ginge es jetzt hier die Schwerkraft aufzuheben. Ja, aber das ist, also und dann höre ich ganz viel das Wort Reflexion. Also was ich mir jetzt zum Beispiel da auch total gewünscht hätte in dieser Reaktionsflut, vor allen Dingen dann auf das, was Colleen Fernandez öffentlich gemacht hat, das ist dann ganz viel das Wort Reflexion. Es kommt ganz viel Reflexion. Da denke ich mir, warum habe ich jetzt hier diese Posts nicht von den Männern, die sagen, hier sind die 5 Dinge, die ich mache. Ganz konkret, außer drüber nachdenken und meinen Kumpels sagen, ey, lass mal nicht über sexistische Witze lachen. Also diese konkrete Form, wann kommt die? Weil danach, es gab es jetzt irgendwie irgendwie eine Demo, ein paar Städten Männer gegen Gewalt. Okay, da waren ein paar hundert Leute, weiß nicht. Vielleicht wird sich das durch die Jahre und Jahrzehnte etablieren. Das wird ein Riesending und dann sind schon nächstes Jahr ein paar tausend Leute und in 5 Jahren ein paar 10.000 Leute da. Das ist jetzt aber noch nicht passiert. Also was ist die konkrete Handlung? Ja, also das, und dann sitze ich auch da und denke mir, okay, ich mache jetzt einfach eine Liste und mache einen Post und sage den Dudes, ey, Boys, pass auf, guck mal, ich habe mir hier ein paar Sachen überlegt, die könnt ihr konkret machen. Das sind Dinge, die ich mir von euch wünschen würde. Dann denke ich mir, wieso diese Serviceleistung schon wieder? Ja, und aber es passiert halt trotzdem nicht. Ich würde, wenn ein bisschen mit Blick auf das Ende dieser Folge, habe ich jetzt doch noch ein paar Sachen hier auf dem Silbertablett angetragen, die ich empfehlen würde, damit
hast du Tipps, wie man ein guter Mann wird?
Ja, ich habe ein paar Ideen, was ich mir wünschen würde zumindest.
Mich jetzt mal.
Weil, ne, auch nochmal zu dieser Zahl. Also es geht wirklich darum, es geht um Lebensqualität, es geht um Achtung, es geht um Respekt, es geht um ein menschliches Miteinander, ja, Dinge, die du beschrieben hast. Aber es geht auch um die Frage, wie geht diese Gesellschaft weiter? Wir haben auch in Zahlen Probleme. Wir haben Verteilungsfragen, die sich ganz konkret anformen von wer lebt wie im Kapitalismus in dieser Gesellschaft, mit welchem Geld. Und wenn ich dann lese, also ich habe diese eine Zahl hier zur Hand, es wurde vorher, ich weiß gar nicht, ich habe das Erscheinungsjahr leider jetzt nicht ran recherchiert, ein Buch veröffentlicht, was Männer kosten. Also wo sozusagen die Frage, ja, wir haben jetzt, du hast das Beispiel quasi Folgekosten von Alkoholismus benannt, aber auch Kosten, die durch Verkehrsunfälle verstehen, da spielt Alkohol ja sicherlich auch eine Rolle, durch Gefängnisse, durch ungesunde Ernährung, durch klimaschädliches Verhalten und so weiter. Das ist sicherlich unverständlich und es wird auch sicherlich viel Kritik geben, kann ich mir gut vorstellen, an so einer Zahl überhaupt die Frage, ob man sowas überhaupt in Zahlen überführen will. will, aber wenn es darum geht, dass die nach unten getreten wird und der Sozialstaat abgebaut wird, weil es heißt, wir haben kein Geld, wir können uns den Sozialstaat so nicht mehr leisten, dann würde ich diese Zahl kurz aufrufen und sagen, das, was unter diesem Titel hier verschlagwortet ist in diesem Buch, was Männer kosten, haben wir eine Zahl von 63 Milliarden Euro jährlich. Ja? Und die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Und da ist eben, das sind die 3,2 Milliarden Euro, die du vorhin genannt hast, als Steuergeld, als Folgekosten von Alkoholismus sicherlich mit drin. Aber auch, und jetzt kommen wir quasi zum Serviceteil, was auch nicht geleistete Unterhaltszahlungen zum Beispiel kosten. 80% der Alleinerziehenden in Deutschland sind Frauen. Ja, ich bin auch alleinerziehend. Ich bin in einer glücklichen Situation, dass das Unterhalt gezahlt wird. Ja, das kann ich sagen. Aber ihr wollt nicht wissen, wie das Verhältnis der Care-Verteilung da aussieht. Ja, und es ist so, dass 3,2 Milliarden Euro, ah nee, Moment, das habe ich gerade die falsche Zahl. Also 57 Milliarden Euro durch Alkoholkonsum, genau. Und 3,2 Milliarden, Entschuldigung, jetzt hau ich die Zahl durch. Ich hab's, ich kann nur bis 4 immer. Die muss ich mir mal sehr doll aufschreiben. Die Zahlen, dann lese ich auch noch falsch. Also 3,2 Milliarden Euro kosten jährlich ausbleibende Unterhaltszahlungen, wo die Unterhaltskasse den Vorschuss leistet und das Geld an die alleinerziehenden Mütter ausstreckt, was die Väter nicht zahlen. Das heißt, Männer gehen umher, penetrieren und eignen sich die Welt an, eignen sich weibliche Körper an, zeugen Kinder. Nee, sie säugen sie nicht, sie zeugen sie nur. Und dann stehen sie dafür
auch monetär
ein.
Es gibt auch Männer, die Kinder säugen.
Ja, zum Glück.
Also das
3,2 Milliarden Euro.
Das ist viel.
Und jetzt wird auch noch, gekürzt. Das werden auch die Mütter dafür noch bestraft, indem diese Unterhaltsvorschüsse nur noch bis zum 12. Lebensjahr gezahlt werden sollen. Als ob Kinder ab dem 12. Lebensjahr günstiger werden. Ja, als ob die Klassenfahrten günstiger werden, als ob die Klamotten, das Essen, das Leben günstiger wird, wenn jemand 13 Jahre und älter ist. Es ist unglaublich, dass jetzt auch noch da wieder sich das Patriarchat wieder durchsetzt oder sich patriarchale Verhältnisse und Strukturen durchsetzen und das wieder zulasten derjenigen geht, die sowieso das alles schon auffangen.
Suki, aber es gibt ja auch ein paar Hoffnungsschimmer, oder?
Also genau, die guten Beispiele. Wir machen jetzt die guten Beispiele. Jetzt kommt das Serviceteil. Also ich habe erlebt, dass Männer sich von mir gezeigt haben damit, was sie in der Vergangenheit Problematisches gemacht haben, unaufgefordert. Ich musste nicht sagen, ey, bist du schon mal gewalttätig einer Frau gegenüber geworden? Einfach, ich möchte es wissen, weil ich möchte wissen, mit wem ich es zu tun habe. Bist du einer von denen? Ich finde, fand das eine ganz erstaunliche, auch auf eine Art belastende Situation. Aber es ist nicht so, dass ich über Dritte rausfinden musste, ey, wusstest du eigentlich, der Typ hat in der Vergangenheit das und das gemacht. Es gibt Männer, die zeigen sich selbst an. Ich meine das jetzt ganz konkret im Sinne einer juristischen Frage, aber auch im Sinne vor sich selber. Das hatten wir, das Thema Ehrlichkeit mit sich selbst, aber auch vor anderen zu sagen, ich habe das auch schon gemacht. Ja, das auszusprechen, glaube ich, führt dich eher hin, es nicht zu wiederholen, als davon weg ist zu wiederholen. Nicht zu wiederholen, entschuldige bitte. Ja. Also ich glaube, sich dieses Bekenntnis zu machen, zu sagen, auch ich habe das getan und mir ging es damit so und so, diese Maßnahmen habe ich ergriffen, das hat das und das für die Betroffene bedeutet, das hat das mit meinem Umfeld gemacht, das hat vielleicht die Beziehung belastet oder meine Familiensituation, in der ich war. Ich bin Teil dieser Täterschaft. Aber es heißt ja, wir sind Teil des Problems. Ja, sag mal konkret, wie du Teil des Problems bist. Ja, weil ich privilegiert bin. Ja, okay, was hast du mit diesen Privilegien gemacht? Ne, weil du sagst, es geht um Macht. Die ganze Übung ist ja einfach nur, aus Macht nicht Gewalt werden zu lassen, sondern Verantwortungsübernahme. Und zuzugestehen, zu sagen, ich war übergriffig. Ich habe eine Frau besoffen, so belabert, bis sie mit mir in die Kiste gegangen ist. Das ist eine Ehrlichkeit, die tut mir wahnsinnig weh, aber ist mir lieber, als wenn jemand sagt, also ich bin nicht so und ich kenne auch eigentlich keinen. Also vielleicht der Kumpel vom Kumpel vom Kumpel, der hat mal sowas, der war mal irgendwie scheiße und hat dir irgendwie eine Frau im Club abgeschleppt, die eigentlich nicht so richtig Bock hat, da war zu besoffen, um es noch sagen zu können, sondern bei sich selbst anzufangen. So. Das war was, wo ich dachte, okay, krass, da sind wir einfach einen Schritt weiter. Danke, dass du das sagst. Ich finde es gruselig, ich hätte mir gewünscht, dass du es nicht sagst, weil du es nicht gemacht hast, aber du hast es gemacht und jetzt sagst du es mir und von hier aus können wir weiterarbeiten. Ja. Das finde ich eine hilfreiche Situation. Ich finde auch in so Dating-Phase, ich habe ja soweit nicht, wie wir ja wissen, ja, aber hinzugehen und zu sagen so, ey, das ist Teil meiner Geschichte So, ich habe sowas schon gemacht und aus diesen jenen Gründen finde ich es falsch, das und das habe ich verstanden, das und das ist meine tägliche Praxis, dass ich da an diesem Punkt nicht zurückkomme. So war mein Umgang mit Alkohol, so war mein Umgang mit Gewalt und ich arbeite mich da raus und du wirst beobachten können, ja nicht versprechen, sondern machen, du wirst beobachten können, dass sich das nicht wiederholt, weil das und das sind meine Maßnahmen. Das ist die Form von Therapie, das ist die Form von Reflexion, das ist die Form von, ich lese mich da rein, das ist die Ehrlichkeit an mir selber, so gehe ich damit um. Das wäre zum Beispiel so ein Fall. Oder auch ein anderer ganz konkreter, pragmatischer Fall. Ey, wenn du einfach nur ein paar Euro zu viel hast in deinem Lebensalltag, wenn du mehr hast, als du wirklich brauchst zum Leben, wie wär's denn einfach damit? Wie viele Männer kennen Männer, die nicht nur ein Abo haben für irgendwelche Apps oder für irgendwelche Magazine oder für die Fitte oder so, sondern die jeden Monat selbstverständlich zu ihrem lokalen Frauenhaus einen Fuffi überweisen. Einfach so. Und da entweder meinetwegen auch ein großes Ding draus machen, scheiß drauf, oder auch einfach die Klappe halten, es einfach noch jeden Monat geht 50 Euro ans lokale Frauenhaus. 50 Euro geht, 100 Euro geht diesen Monat, der Urlaub, dieser Sommerurlaub wird eine kleine Spur kleiner, aber dafür gehen 150 Euro an Women in Exile, damit die sich ihr Haus in Frankfurt, in Fürstenwalde in Brandenburg bauen können, ja. Einfach mal das Geld nehmen, was du hast und an eine Organisation spenden, regelmäßig oder einmalig, besser noch regelmäßig, der du nicht unmittelbar verbunden bist über eine eigene Betroffenheit, sondern einfach, weil es das Richtige ist zu tun und weil die 150 Euro dir nicht wehtun, denen aber richtig krass hilft. So. Auch monetär umverteilen, ganz wichtig, auch Zeit umverteilen. Die alleinerziehende Frau, wir haben gerade von ihr gesprochen, ja, in all ihren intersektionalen Realitäten. Warum kannst du dich, wenn du selber Vater bist, ey, bastel das Kind, freunde dich mit dieser Familie an. Bastel das Kind mit deiner Familie einmal im Monat irgendwo in irgendein geiles Event ein. Oder wenn du selber keine Kinder hast, geh hin, sag, ey, wisst ihr was, liebe Leute, mach mir eine Liste, ich mache die Einkäufe für euch. Zweimal im Monat. Jeden ersten und dritten Samstag mache ich für euch die Einkäufe. Ich fahre so euch ran und wenn ich kann, bezahle ich so auch. Du musst den scheiß Einkauf nicht machen. Lass mich für dich Dinge recherchieren. Lass mich für dich, was weiß ich, da irgendjemand machen, Umzug. Meld dich einfach. Selbst wenn es nicht dein eigener Kumpel, deine eigene Kumpeline ist. Auch wenn es über drei Ecken ist, sag, ey Leute, wie sieht's aus? Guck mal, ich habe so geil in der Fitte die Gewichte gestemmt. Ich habe geile Monkeys jetzt. Die sehen nicht so geil aus. Mit der kann man voll gut eine Waschmaschine tragen. Ich bin einfach der Typ, wenn sagt's rum, ich bin der Typ, ich trage die Waschmaschine. Ja, du hast mehr Muskelkraft als ich. Voll in Ordnung, trag mal die Waschmaschine. Selbst wenn wir nicht dicke Kumpels sind, sondern einfach nur über drei Ecken. Stellt euch zur Verfügung mit den Ressourcen, die ihr habt. Das ist das ganze Ding. Ja, und auch wenn euch niemand dafür sich mit euch mit einem Orden und einer Trophäe und einem Pokal ausstattet und vor Dankbarkeit zerfließt, sondern einfach, weil du kannst es machen, ich kann es nicht machen. Danke, dass du es machst. Fertig ist, ja. Sich wirklich konkrete Anlässe, konkrete Personen, konkret Menschen helfen und natürlich auch auf der übergeordneten Ebene mit der Stimme, die du hast, wenn du wahlberechtigt bist in diesem Land, Parteien zu wählen, die sich feministisch, glaubwürdig, nachhaltig einsetzen. Punkt.
Amen. Das ist sehr schön. Was soll ich denn da noch sagen, Mensch? Du hast ja alles irgendwie rausgehauen, was ich auch jetzt sagen wollte, aber ich glaube, ich habe da noch was. Also ich möchte meine Männlichkeit so performen, dass ich andere, die andere Intersektionen, andere Mehrfachdiskriminierungen haben, trotzdem in meiner Gegenwart durch mich, durch meine Performance, durch meine Sprache gut fühlen, sicher fühlen. Das ist mir super wichtig. Ich brauche dieses Gefühl der Solidarität zu geben und auch zu nehmen. Ich habe sehr viel Solidarität in meinem Leben erlebt, Zuki. Und ich bin daraus gewachsen und habe verstanden, wie wichtig das ist, wie lange man das braucht. Und das habe ich auch nur verstanden, weil ich selber in die Selbstreflexion gegangen bin. Und das wünsche ich einfach vielen Männern, nicht nur Männern, ich wünsche das wirklich allen Menschen. Und ich wünsche mir einfach, dass Männer sich selbst auf dem Weg der eigenen Bildung und der eigenen Beziehung zu sich selbst begeben. Das ist mir super wichtig. Und jetzt habe ich noch ein paar Tipps, nicht so viele, an euch Männer und alle, die es sein sind, wollen, es noch werden oder wie auch immer. Also ich finde, männliche Stärke bedeutet nicht nur zu weinen, sondern sie bedeutet vor allen Dingen, niemanden für seine Tränen verantwortlich zu machen. Mhm. Also das ist schon mal so ein Ding, worüber wir nachdenken sollen. Mhm. Auch was das Thema Hygiene betrifft, bitte putzt euch zweimal die Zähne. zweimal am Tag die Zähne, so ganz wichtig. Ja, ich als alte Dentalhygienikerin, ist ganz wichtig, habe ich Zahnfee, wirklich ganz viel erlebt. Ja, schön. Du glaubst es gar nicht, was für eine schlechte Mundhygiene viele, viele Männer haben. Also ich sehe das in meiner Praxis wirklich sehr oft und weise sie dann darauf hin, weil es ist eigentlich gar nicht so, dass sie nicht wollen, sondern viele können einfach nicht richtig Zähne putzen, weil man ihnen das nie wirklich beigebracht hat. Weil die Eltern es nicht richtig konnten, im Kindergarten man das irgendwie nur wenig gemacht hat und in der Schule es kaum irgendwie Präventionsmaßnahmen gab. Deshalb Hygiene, 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 ganz wichtig, wascht euch bitte oben rum und unten rum. Dann apropos waschen, ja, wasch bitte auch dein Bettzeug, denn ja, deine männliche Seele kann sich leider sehr schlecht entfalten, wenn das Kissen nach 1850 riecht. Also somit, das ist schon mal ganz wichtig.
Oh, I love you, okay. Oh,
lerne ein Nein zu hören, ohne dass daraus eine Diskussion entsteht oder eine Verhandlung oder was auch immer. Sag, wenn jemand Nein sagt, dann sagst du, alles klar, nein, hab ich verstanden.
Okay.
Auch ganz wichtig, wenn ihr eine Partnerin habt und ich wünsche euch, ihr habt eine oder auch einen Partner oder was auch immer, bedenkt immer dabei, Partnerinnen sind Lebensgefährten, Gefährtinnen, keine Therapeuten, auch nicht eure Mutter oder eure persönliche Erinnerungs-App oder sonst irgendwas. Das heißt, kriegt mal eure Aufträge alleine hin, sonst musstet immer die Suki machen. Hast ja gerade sehr darüber gemeckert.
Oh, crap. Oh,
und ganz wichtig für mich noch, ich habe gelernt für mich, dass ich nicht, ich küsse deine Augen, meine Schwester. Was ich auch wirklich nicht möchte ist, und das ist jetzt an die Männer, die so performativ damit umgehen, zu sagen, ich bin linksgrün versiffter, grüner Dinkelfresser. Ich liebe euch, nur mal zur Info, aber Leute, lasst das nicht so raus. Finde ich ein bisschen weird so, auf feministischen Veranstaltungen Superdad sich hinten drauf zu kritzeln und mit dem Kind die ganze Zeit hin und her zu laufen, um das irgendwie so zu präsentieren, finde ich irgendwie komisch. Bezweifle euch nicht eure Fürsorge vor euer Kind ab, wird nicht, aber setz dich einfach hin und sei ruhig so mit deinem Kind und kümmere dich um, was das Kind braucht und stell dich nicht in Szene. So, apropos Kinder, rede mit deinen Kindern über Gefühle, sonst übernimmt das Internet für dich. Deshalb, ganz wichtig, auch die da KI, bitte ja. An alle Männer, da habe ich wirklich eine große Bitte, weil ich weiß, wie es ist, ich habe viele Kinder und ich muss ständig mit denen reden. Ach, eine Sache noch, und dann bin ich auch fertig für die Klugscheißer-Tipps. Wenn du wütend bist, mein Lieber, so, also richtig wütend, ja, oder dann frag dich mal, bin ich eigentlich wütend oder bin ich eigentlich verletzt? Vielleicht bin ich sogar beschämt. Manchmal bin ich auch hungrig, manchmal tut's auch ein Sandwich. Also, bei der Frage der Wut... Bei der Frage der Wut.
Du musst keinen Krieg anfangen, du kannst einfach ein Brot essen.
Ja, echt mal. Vielleicht sollten wir Brot, lieber Brot als Krieg, vielleicht sollte die nächste Titel sein für unsere Sendung. Nee, wirklich Leute, also geht mal inne zu euch und ich habe es ganz am Anfang gesagt, wir brauchen mehr Selbstbeziehung zueinander, damit wir Beziehungen wirklich solidarisch, feministisch und vor allem auch wirklich mit Würde führen. Und da sind insbesondere die Menschen in einer Gesellschaft auch gefordert, die Dominanz in dieser Gesellschaft auch selbst gewählt auch repräsentieren. Und das sind nun mal weiße heterosexuelle Cis-Männer in der Regel. Und deshalb ist es wichtig an die, liebe Jungs, ihr habt Privilegien, ihr habt noch viel Arbeit vor euch. Ich bin da, ladet mich ein, Frau Suki auch. Wir können euch auf jeden Fall sanft in den Hintern treten. Ihr müsst uns aber ordentlich dafür bezahlen. In diesem Sinne.
Oh, Johnny, ich danke dir so sehr. Das hat jetzt richtig schön gut getan. Ach, weißt du, ich bin jetzt bin ich auch ganz versöhnt, aber es ist wirklich wahr.
Und für die Männer, die gerne noch lesen möchten über Männlichkeit, ich habe ja ein Buch geschrieben darüber, unter anderem ist ein Kapitel da drin, ich ein Kind der kleinen Mehrheit, Werbung. Es gibt auch noch ganz andere, tolle Autoren. J.J. Bola zum Beispiel, Sei kein Mann, auch ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Übersetzt ist das von Malcolm O'Hanville ins Deutsche, soweit ich weiß. Dann auch einer meiner Lieblingsbücher, Im Morgen wächst ein Birnenbaum vom Fikri Andy Altintasch. Ich bewundere diesen Menschen sehr, weil er eine so starke, zärtliche Männlichkeit besitzt, die sowas von männlich ist. Und deshalb liest das. Hast du noch irgendwelche Tipps, was die machen können?
Ja, ey, weißt du was?
Jetzt gehen wir schon wieder Männern-Tipps.
Ach, ja, ist in Ordnung. Wir sind ja großzügig, verstehst du? Wir sind ja auch großzügig. Also erstmal, ich möchte jetzt drei Dinge promoten. Zwei davon sind von mir. Unverschämt, ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich mache das. Erstens, ein Satz, den ich geschrieben habe, auf den ich glaube, das ist der beste Satz, den ich hier geschrieben habe. Der heißt, only the strong stay soft. Sich nicht von Härte des Lebens zerstören lassen. Weder das eigene noch durch die eigene Härte des Lebens anderer Menschen. Das ist Stärke. Weichheit ist Stärke. Das ist meine tiefe Überzeugung. Also Stärke, ja, wir können auch mit Muckis, wir können auch mit richtig Muckis, wir können richtig fette und geile Oberarme haben, Alter. Egal welche Geschlechter, ich habe mich auch richtig geile, starke Oberarme unterdessen. Ich mache richtig schön meine Liegestützen jeden Tag. Und es geht nicht darum, dass ihr jetzt irgendwie so irgendwelche Klischees, also diese Nullerjahre Müsli-Günther-Klischees, wisst ihr was? Das ist alles durch. Macht sich nicht am Äußerlichen fest. Es macht sich am Verhalten, am Miteinander fest. An der inneren Haltung und an dem Verhalten. Nicht an irgendwelchen Looks. Scheißegal, wie ihr aussieht. Ihr müsst euch nicht. So, das sei erstmal gesagt. Aber Stärke in jeder Form, die Härte zu widersprechen vermag. Über eine Sanftheit, eine Zugewandtheit, eine solidarische, großherzige, weitsichtige Form. Erstens. Zweitens. Also der Satz, Teil 1, Teil 2, ein Buch von mir, ein Kinderbuch zum Thema Gefühle, weil wirklich, 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 ich komme immer wieder darauf zurück, in der Kindheit ist das ist die wichtigste Zeit für alles, das, wie du auch gerade am Beispiel deiner Enkel beschrieben hast. Das Buch heißt Wölkchen fühlt ganz viel von Jase Farbextase, meine liebe Tätowiererin und ich, wir haben ein Buch geschrieben und gemalt und geschrieben, es heißt Wölkchen fühlt ganz viel, es geht um den Umgang mit Gefühlen. Bitte sehr. Und jetzt werde ich noch einen Kollegen empfehlen, nämlich Dominik Meerscheid, ein cisgeschlechtlicher Mann meiner Kenntnis nach. Ein ganz toller Kindermusiker, ein ganz wunderbares Album gemacht, das heißt Guter Dinge. Und ich finde, das ist eine tolle Männlichkeitsperformance von ihm für Menschen allen Alters. Das ist meine Empfehlung. Du hast Bücher, ich habe Musik mitgebracht. Jetzt mal ein Punkt dahinter.
Oh, toll.
Und ich danke dir sehr, Gianni, dass wir dieses Gespräch jetzt geführt haben. Es war so nötig. Ich bin jetzt ein bisschen.
Es war so nötig.
Mir ist ein bisschen leichter ums Herz jetzt gerade. Ja, das ist wichtig.
Oh, das ist schön. Siehst du, wenn ich dazu beitragen kann, mit meiner Männlichkeit, dass du dich weicher und fluffiger fühlst, na dann ist ja alles gut. In diesem Sinne, viva la vulva. Danke, liebe Leute, ciao. Leute. Ich habe letztens Leute gepostet statt lauter Leute. Achso, jetzt random, jetzt sind wir wieder ausgeschlossen. Was? Viva la vulva. So. Liebe okay. Lauter Leute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bis dann. Tschüss.
Jawohl. Tschüss.
Lauter.
Lauter genialen Leute.
Lauter.
Ein bisschen lauter.
Ich kann sie nicht hören, können sie lauter sprechen.
Naja, natürlich, absolut.
Wow, ich habe hier lauter richtig coole Leute.
Also, lauter Leute sind alle schlauer als ich.
Das ist eine Debatte, wo lauter Leute sitzen.
Also, das kam schon vor, dass mal Leute ein bisschen lauter wurden.
Ich sag's mal ganz provokativ.
Je mehr Leute und desto lauter, desto besser.
Hörschlägt, ihr müsst das noch lauter sagen. Und dann machen wir das nochmal.
Bitte noch lauter, der Applaus da, bitte kommt.
Vielleicht müssen wir gerade deswegen noch lauter sein und auf die Straße gehen.
Wird dazu führen, dass es noch lauter wird.
Geht's noch lauter?
Ich kann auch noch lauter werden.
Lauter alte Leute.
Noch größer, noch lauter, noch actiongeladener.